So, keine Angst, ich werde jetzt nicht den Barkeeper spielen hier, kann das auch nicht. Aber ich möchte euch den Einstieg in das Interview doch ein wenig erleichtern und Marie und Markus euch fragen, kann ich euch was zu trinken anbieten? Wir haben hier verschiedene Bio-Limonaden, Wasser und Saft. Marie, was darf ich dir
Ja,
anbieten?
gerne. Das Orange-Ingwer, das hört
Den
sich gut.
Bio?
Ja, genau.
Orange-Ingwer für
Ja,
alle, die
genau.
das
Danke.
gerne wissen möchten. Markus, hast du dir schon überlegt, was du gerne trinken möchtest?
Wie immer bescheiden, Wasser.
Wie immer bescheiden, wir bleiben. Dann nehmen wir auch das
Also heißt,
Glas.
ich bin nicht bescheiden, oder?
Das ist jetzt die Frage, wie man das interpretiert. Ja. Aber ich glaube, Bio-Limonade ist auf jeden Fall gesund.
Oder,
ne?
Ja, das ist
Genau.
gesund, genau.
Ja, also, wir freuen uns jetzt, Marie, dass du uns Einblick gibst in dein bewegtes Leben. Du hast den Völkermord in Ruanda überlebt. Wie kann eine Seele dieses Trauma überhaupt überwinden? Und die Frage ist, kann man eigentlich den Peinigern vergeben oder ist das unmöglich? Wir freuen uns jetzt auf diese Zeit.
Vielen Dank.
Ja, liebe Marie, es ist wirklich schön, dass du da bist, aber das ist nicht selbstverständlich bei all dem, was du erlebt hast. Du bist in Ruanda aufgewachsen. Nimm uns doch mal mit in deine, zurück zum Anfang, in deine frühe Kindheit. Wie verliefen die ersten 9 Jahre?
Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit, eigentlich, wie man sich das so gerne vorstellt. Also ich war die Jüngste. Damals war es zu dieser Zeitpunkt normal, dass man, also wir waren 10 Kinder, und ich war die Jüngste. Und man muss sich das so vorstellen, wie auf dem Bauernhof aufgewachsen. Mein Vater war zwar kein Bauer, er war ein Hochschullehrer. Und wir hatten aber Kühe, Schafe, Hühner und alles Mögliche. Und ich habe halt die meiste Zeit auch draußen verbracht. Haben selber Spielsachen gebastelt. Rutsche und all das halt, so was in unserer Fantasie kam, kann ich nur empfehlen, lass mal die Kinder einfach ihren fantasiefreien Lauf. Genau, und es war einfach eine wunderschöne Kindheit und so bin ich dann aufgewachsen.
Aber diese schöne Kindheit nahm ein jähes Ende. Was passierte im April 1994? Du warst eben gerade einmal 9 Jahre alt.
Also man muss dazu erstmal sagen, also für die, die jetzt nicht Ruanda kennen, also meine Geschichte hat einmal politische und einmal die göttliche Seite. Also das Politische war, dass damals in Ruanda diese Ethnien gab, Hutu, Tutsi und Twa. Man sagt, dass das von Kolonie aus dann losging, dass man uns getrennt hat. So, das hat sich dann zugespitzt, dass die Minderheiten der Tutsi immer mehr verfolgt worden ist oder einfach ausgegrenzt worden ist. Ähnlich wie im Dritten Reich, Judenverfolgung. Und ich habe das aber alles gar nicht mitbekommen, so richtig, weil ich noch ein kleines Kind war. Also ich war in meiner Kindwelt, war alles in Ordnung. Aber nebenher, im Nachhinein, weiß ich, dass halt meine Familie es nicht leicht hatte. Und damals war die Regierung, die Hutu-Regierung. Und am 6. April 1994 ist das Flugzeug des Präsidenten abgeschossen worden. Und dann hat es geheißen, dass die Tutsi schuld sind, also muss man sie alle ausrotten. Und dann gab es sogar einen Aufruf im Radio, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um uns komplett dann auszulöschen. Und am 7. April ging dann der Völkermord an den Tutsi los. Genau. Das war dann bis zum 11. April. Also das war dann also der schlimmste Tag meines Lebens. Man muss sagen, dass das dann alles so für mich, auch wenn man das jetzt nicht vergleichen kann, ihr habt es ja die Corona-Zeit da erlebt, von heute auf morgen ist alles anders. Und bei mir war es natürlich 1000-mal schlimmer. Von heute auf morgen merkte ich, hey, da stimmt irgendwas nicht. Ja, also Menschen fingen an, also wir hatten Angst, meine Eltern hatten Angst und wir fingen an, uns zu verstecken und ich verstand die Welt nicht mehr. Und dann kam der 11. April, der eigentlich komplett mein Leben verändert hat.
Und was passierte dann ganz konkret an diesem Datum, 11. April 1994?
Genau, also da werde ich auch nochmals kurz draus lesen, aber es kamen Soldaten zu uns und an dem Tag ist dann verlor ich meine Mutter und mein Bruder und meine Schwester, meine Oma. Es war ganz furchtbar, weil ich Ja, das ging alles so unendlich schnell. Also ich werde nachher, wie gesagt, nochmal draus lesen. Schlimmster Tag meines Lebens. Ja. Und ich war halt, wie gesagt, dabei.
Du lebtest also in diesen Tagen in einer völlig unwirklichen Situation. Und du hattest aber dennoch mehrere Situationen in diesen schlimmen Tagen, in denen Gott zu dir gesprochen hat. Wie kannst du das beschreiben oder wie können wir uns das vorstellen?
Also der 11. April war ja so, dass ich dann, wo das Ganze geschah, dass ich eine Stimme wahrnahm, aber ich dachte, ich bilde es mir vielleicht nur ein. Aber genau diese Stimme ist genau die Stimme, die mein Leben gerettet hat. Ich hörte drauf. Ich weiß auch nicht, was geschah und wie es geschehen konnte. Ich dachte erstmal, okay, im Nachhinein, wo das dann vorbei war, dachte ich, vielleicht habe ich mir das eingebildet. Oder gerade so in einer schlimmen Situation kann ja durchaus sein, dass man sich dann irgendwelche Fantasien oder sich in einer, dass man einfach aus Schutz irgendwelche Sachen zusammenreimt. Aber das Heftige war, dass ja gerade aufgrund der Stimme ich 100 Tage lang überlebt habe. Also 100 Tage sind 3 Monate. Ich sage immer, man kann einmal Glück haben, zweimal, aber jeden Tag 100 Tage ist schon eigentlich unmöglich.
Also du hast überlebt, da möchte ich ganz viele Ausrufezeichen hinten dran setzen, und du hattest dann letztendlich durch Verwandte und Bekannte zum Glück die Chance, wie du auch in deinem Buch dann erwähnst, nach Deutschland zu kommen. Aber dennoch, wie konntest du in diesen Tagen, in dieser Zeit noch überhaupt funktionieren? Oder was hat dich innerlich wie äußerlich zusammengehalten?
Ja, man muss auch dazu sagen, da passierte ganz viel in der Zwischenzeit. Wie gesagt, ich werde nachher noch euch ein paar Stelle vorlesen. Aber ich verlor fast meine ganze Familie. Und ich hatte eine Schwester in Deutschland, also ein halbes Jahr, das ist auch so ein Wunder, wo ich immer sage, Gottes Plan. Also ein halbes Jahr, meine Schwester hat einen deutschen Mann kennengelernt, der war als Arzt in Ruanda, die haben sich kennengelernt, haben geheiratet und dann ist die Jasmin geboren in Ruanda und dann sind sie ein halbes Jahr, bevor der Völkermord an Tutsi losging, nach Deutschland gezogen, weil sie der deutschen Familie die Kleine vorstellen wollten. Eigentlich war der Plan kurz Familie vorstellen wollen und dann wieder zurück nach Ruanda. Und dann fing der Völkermord an. Und sie hatten dann halt mitgekriegt, dass ich überlebt habe, haben alles in Erwägung gebracht, um mich dann da rauszuholen, haben auch damals den Außenminister Klaus Kinkel, der damals, also er ist leider auch verstorben mittlerweile, der auch wirklich, also die haben alles getan, um mich da rauszuholen. Aber es war, man muss sich das so vorstellen, es war Chaos pur. Es war, also eigentlich waren also die Leute, die uns gejagt haben, also am Anfang kamen ja noch Soldaten, aber danach waren es ja Nachbarn, mit denen du vorher noch gegrillt hast oder gefeiert hast. Das waren dann die, dann wurde aus, nachdem die Soldaten weggegangen sind, haben dann die Nachbarn angefangen, uns zu jagen. Und diesmal nicht mit Schüsse oder mit Gewehre, sondern die haben Macheten und alles Mögliche, was sie an Waffen zusammengebastelt haben. Also es war, wie man sich die Hölle vorstellt, noch viel schlimmer. Es war dunkel und ich erinnere mich noch, bevor das Ganze losging, wurde der Himmel komplett rot. Also einen Tag vorher, das war so unheimlich. Und da muss man sich dann so vorstellen, mitten in diesem Chaos bin ich dann drin und kämpfe um Überleben. Und es ist für mich immer noch nicht wirklich fassbar, wie ich da rausgeschafft habe. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich schon. In Deutschland angekommen war es natürlich durch das, was ich halt erlebt habe. Also erstmal hatte ich so viele weiße Menschen noch nie gesehen gehabt. Das war für mich erstmal, das ist halt, wie es ist. Man ist ein Kind und dann kommst du aus so einer Ecke und dann plötzlich andere Menschen, andere Kultur. Dann, klar, kommst du dann aus so einer Situation und dann musst du erstmal noch klar zurechtkommen. Ich sage auch immer wieder gerne an der Stelle, jetzt gerade ist das Thema Ukraine-Krieg, ja. Also wenn man Menschen begegnet, die so ein Trauma, auch wenn man es jetzt nicht vergleichen kann, hinter sich haben, sei bitte geduldig mit diesen Menschen, weil das ist so, man kann das gar nicht so erklären. Du kommst mit aus so einer schrecklichen Situation und kommst in einer Welt, wo alles in Ordnung ist und dann musst du erstmal selber zurechtkommen. Aber musst da gleichzeitig das verarbeiten, was du hinter dir hast. Also, und die Welt dreht sich ja weiter. Es war wirklich für mich, es war alles, es war zu viel. Es war einfach zu viel.
Jetzt bist du, wie du gesagt hast, dieser Hölle entkommen und in ein Land gekommen, wo vordergründig erstmal alles in Ordnung ist. Mhm. Du bist bereits dann im Herbst 1994 in Stuttgart zur Schule gegangen. Mhm. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Von der einen Welt in die andere. Jetzt kommst du als junger Mensch noch in eine andere Schule. Wie bist du da angekommen? Was hat das mit dir gemacht?
Also ich war eigentlich wie gelähmt. Vor allem, weil ich so vieles noch verarbeiten musste. Aber Gott sei Dank, also meine Schwester und ihr Mann haben mich dann adoptiert und wurden zu meinen Eltern und haben halt dann alles versucht, um mich irgendwie wieder ins Leben zurückzuholen. Ich fing auch teilweise, also ich erinnere mich, dass mein Körper total reagiert hat. Ich habe ganz viele kleine Pickeln gekriegt und bin in Therapie gegangen, also Kinderpsychologen, wo ich konnte ja noch nicht mal die Sprache, also das heißt, ich musste erst mal zeichnen. Und ich erinnere mich, dass sogar die Kinderpsychologin total überfordert war mit der Situation, was ich gezeichnet hatte. Und ich weiß, dass ich ganz viel mit Gott gesprochen habe, aber ich war sehr wütend auf Gott, also ich habe nicht an ihn mal geglaubt. Klingt paradox, weil ich gedacht habe, nee, also wenn es so ein guter Gott ist und wenn es ihn wirklich gibt, wie kann er zulassen, dass überhaupt sowas passiert? Sobald ja mein Vater wirklich Gott geliebt hat, also er hat ja neben seinem Lehrer-Dasein auch in der Kirche gedient und der hat wirklich, also wir sind eigentlich in sehr starken Glauben aufgewachsen und sogar sein letzter Wunsch war, was ich sehr faszinierend fand, also sein Glaube hat mich total fasziniert, dass sein letzter Wunsch, also jeder Mensch, wenn er weiß, er wurde umgebracht, dann bittest du eigentlich um zu leben. Aber sein Wunsch war, ob er beten kann. Und das hat mich so geprägt und gleichzeitig hat mich so war ich so wütend auf Gott und da werde ich auch kein Blatt vom Mund nehmen. Ich war sehr wütend auf Gott und ich habe gegen Gott gekämpft. Mit meinen 9 Jahren habe ich gegen Gott gekämpft, gegen Gott zu kämpfen. Und auf einmal kam ich sogar an einen Punkt, wo ich gedacht habe, der Glaube, das ist alles, Gott ist einfach nur so eine Fantasiegestalt für die Menschen, die es einfach fliehen wollen aus der realen Welt und so weiter. Aber trotzdem, trotz meiner Rebellion gegen Gott, war ich sehr fasziniert von ihm. Also es war so ein Hin und Her und das war ja das Gute, weil ich blieb weiterhin ins Gespräch mit diesem Gott. Auch wenn ich gegen ihn kämpfte und gegen ihn rebellierte, wusste ich trotzdem, irgendwie muss es ihn doch schon geben. Und im Hintergrund hatte ich auch noch diese Stimmen, die mich geführt haben, wo ich dann ganz genau wusste, das war jetzt alles keine Einbildung, sonst wäre ich ja nicht da. Also es war ganz viele gemischte Gefühle, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Also ich habe relativ schnell Deutsch gelernt, weil ich halt einfach noch klein war und mein Papa viel auch mit mir, also mein Adoptivvater viel mit mir auch Deutsch gesprochen hat. Das erleichterte dann natürlich auch meinen Alltag, aber es war trotzdem alles anders natürlich.
Wenn man dich 1994 oder vor allen Dingen in den Jahren nach 1994 gefragt hätte, wer bist du? Was ist deine Identität? Wie hättest du darauf geantwortet, auch aus heutiger Sicht?
Oh, das ist eine gute Frage. Als 9-jähriges Kind oder vorher hätte ich mir es...
Auch in den Jahren später dann, als du jugendlich wurdest oder
Ich hatte Teenager. Keine Identität. Also ich hatte keine Identität, weil ich immer selber nicht mal wusste, wer ich bin und was ich... Also ich war tot.
Kann man sagen, die Vergangenheit hat dich immer wieder eingeholt?
Natürlich. Das war... Also wie gesagt, ich war tot. Ich war... Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, also man muss ja nicht den Völkermord erlebt haben, aber du kannst äußerlich normal aussehen, sage ich jetzt mal, aber innerlich tot sein. Und ich war einfach tot. Ich habe einfach das Leben nicht mehr geliebt. Ich wusste auch nicht, warum ich überhaupt überlebt habe und weshalb ich überhaupt da sein muss. Ich hatte Schuldgefühle, warum ich überlebt habe und nicht meine Schwester oder die anderen. Ich hatte Angst. Habe es mir aber nie anmerken lassen. Also Ängste haben mein Leben kontrolliert. Zum Beispiel, wenn meine Adoptiveltern irgendwo hingegangen sind, habe ich schon so Panik gekriegt. Oh Gott, hoffentlich kommen sie wieder zurück. Hoffentlich, wenn ich sie jetzt auch noch verliere, was passiert dann? Also Ängste, Schuldgefühle, Gelähmtheit, all das hat mein Leben kontrolliert. Trotzdem habe ich das irgendwie, also ich sage nicht ich, im Nachhinein weiß ich, dass Gottes Kraft eigentlich hinter mir gestanden ist. Und ich muss sagen, wegen meinem Glaube, also wenn mein Glaube oder diese an diesen Gott nicht gegeben hätte, bin ich mir sicher, dass ich schon längst tot war, wäre.
Du hast später dann eine Ausbildung als Krankenschwester angefangen. Heute ist das ja recht stark in den Fokus, gerade dieser Beruf, wie wichtig er ist. Aber damals, wie erging es dir während der Ausbildung oder als Krankenschwester? Was hat das mit dir gemacht? Hat das dir vielleicht geholfen oder wie war das?
Also es war so, dass ich nach meiner Fachschulreife, also ich habe Fachabi gemacht und ich wollte immer irgendwas machen, was mit Menschen zu tun hat. Und durch meinen Adoptivvater habe ich dann die Möglichkeit gekriegt, ein Praktikum im Krankenhaus zu machen. Und das hat mir so gefallen. Also die Menschen waren so dankbar und ich habe gemerkt, ich gehe da total auf. Also ich war immer so, es war schon immer so in mir, dass ich immer gerne der Typ war, der gerne geholfen hat. Also es war immer schon in meinen Genen. Und ich merkte, dass ich im Krankenhaus diese Dankbarkeit, ja, die Menschen, die einfach da liegen und wirklich nicht viel tun können und einfach diese Dankbarkeit, alte Menschen vor allem haben mich sehr geliebt, weil ich mir auch viel Zeit genommen habe und mich um sie gekümmert habe. Und dann habe ich mich dann entschlossen, Krankenschwester zu werden. Und diesen Beruf kann ich wirklich nur empfehlen, also auch wenn jetzt heutzutage sehr schwer erschwert, also das Außen erschwert es uns, aber trotzdem, was man am Ende zurückbekommt, ist so viel höher und viel größer. Ich wünschte, man könnte diesem Beruf noch viel mehr Anerkennung schenken.
Nochmal kurz zurückgewichen, wenn du hast gesagt, du hast die Theodizee-Frage gestellt. Mhm. Also wie konnte Gott auch so vieles in deinem Leben zulassen? Mhm. Du hast überlebt, andere, die nahestehende Person nicht. Das weckt Fragen auf, das hat sogar auch Verbitterung in dir gebracht. Jetzt hat sich das geändert. Gibt es ein konkretes Erlebnis oder kannst du ein Erlebnis beschreiben, was das radikal verändert hat?
Ja, absolut. Das war eigentlich der Wendepunkt überhaupt in meinem Leben. Mit diesem Gott, also ich bin ja in einem Glauben aufgewachsen, wo Jesus nicht im Mittelpunkt war. Da war er so, ja, also Jesus, der Sohn Gottes, hatte nicht so eine große Bedeutung für mich. Dann geschah etwas, und zwar, ich war bei einer Freundin, das beschreibe ich ja alles nochmal ein bisschen ausführlicher, und dann hing da im Wohnzimmer ein großes Jesusbild, und ich muss sagen, ich halte nicht viel von Jesusbildern, aber ich werde jetzt sagen, im Nachhinein ist Gott durch dieses Bild, hat Gott dieses Bild benutzt, um mein Herz zu erreichen. Und dieses Bild hing da, und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mal richtig realisiert. Und dann bin ich dann nach Hause gegangen und ich muss irgendwie mit meinem Handy gespielt haben, wie das halt so ist. Und dann gucke ich gerade auf meinem Handy und sehe, dass dieses Bild, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Screenshot, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich weiß nur, dieses Bild, also Jesus, der im Hintergrund war, schaut mich an, ich schlafe. Also meine Augen sind zu, ich zeige es euch nachher. Und er hält mich so fest. Also er hält meine Hand, wurde er mich so umarmen. Und das war ein ganz komischer Moment, weil ich gedacht habe, das sieht so echt aus.
Wir können das Bild auch mal direkt zeigen, wenn du magst.
Ja, genau. Oh ja.
Ja. Genau, da ist es.
Genau, das ist das Jesusbild. Das Heftige ist, im Original sieht das Bild ganz anders aus. Also das Bild sieht im Original total anders aus. Und da sehe ich, also ich muss irgendwie mit dem Handy gespielt haben und es ist ein Standbild entstanden und da schlafe ich und Jesus umarmt mich. Also er sieht so aus, als man kann das auch ganz gut sehen. Also hier ist sein Arm und das würde er mich dann umarmen. Und ich habe das Bild angeguckt und war erstmal perplex. Und dann habe ich einen Screenshot gemacht und habe es meiner Freundin geschickt. Und sie hat gemeint, was passiert hier? Weil sie ja eigentlich auch weiß, dass das Originalbild, ich weiß nicht, ob ich es auch geschickt habe, ganz anders aussieht. Und ab da fing ich an, und dann weiß ich noch, dass ich am gleichen Abend noch zu Gott gesprochen habe. Also ich rede übrigens, wenn ich bete, bei mir ist Beten Gespräche mit Gott führen. Also ich rede ganz anders mit Gott. Ich bin ganz ehrlich und immer aufrichtig und ohne dieses
authentisch.
Fromme. Nein, ich rede ganz normal wie ein Vater. Ich sagte dann zu ihm, ich weiß noch, ich saß am Bett und sagte, ich habe Angst vor deinem Sohn. Ich habe Angst vor deinem Sohn und habe Gott dann von dem Bild erzählt. So. Und dachte, ich habe Angst vor ihm, weil für mich war immer Jesus jemanden, also ich muss perfekt sein, um zu Jesus zu kommen. Ich muss vollkommen sein, damit er mich annimmt. Und ich habe dann immer gedacht, was kann ich denn eigentlich jemandem geben, der für mich am Kreuz gestorben ist? Also ich dachte, ich muss ihm irgendwas geben. Und ich dachte, was kann ich ihm geben? Und ich wusste ganz genau, ich kann auch nicht perfekt sein, das geht nicht. Und so sprach ich dann zu Gott. Und das Ganze erzählte ich Gott. Eine Woche später passiert dann das, was eigentlich komplett mein Leben verändert hat. Ich begegnete Jesus, so würde ich das sagen. Und das, ich würde nicht so arg viel erzählen, um das Buch auch ein bisschen spannender zu machen, aber das ist der Hammer. Also deswegen bin ich hier und kann von ihm erzählen, wie er mein Leben verändert hat.
Also das hatte dann auch die Folge, dass aus einem distanzierten Gott eine persönliche Beziehung wurde.
Genau, also vor allem, ich verstand noch viel mehr hinter diesem, also das Bild Gottes wurde klarer. Ja, das hast du schön gesagt. Dieser Gott, der unendlich weit weg war, der gar nicht greifbar ist, trotzdem ich hatte ja trotzdem diese Beziehung zu ihm, wurde dann auf einmal ein Gott, den ich mehr kennenlernen möchte und der mir ein paar nah ist und der ist, der nicht so, der wirklich existiert. Also ich habe ja vorher gesagt, ich habe gegen ihn gekämpft, der war ja weit weg und trotzdem war das Paradox, er hat mich angezogen. Also es ist schwierig zu erklären, aber Fakt ist, es wurde eine Beziehung. Und ich verstand dann auch, wer dieser Gott ist.
Hat diese neue oder diese persönlichere Beziehung auch geholfen, dass du den Mördern auch deiner Eltern vergeben konntest?
Ja, also es muss man sagen, das klingt immer alles so, Vergebung. Es ist immer ein Weg, also es wurde jetzt nicht von heute auf morgen, es ist nicht immer alles happy-clappy, auch wenn man mit Jesus unterwegs ist. Zu dem Thema Jesus will ich trotzdem was sagen, weil das mir sehr stark am Herzen liegt. Da gibt's ja im Johannes 14,6, wo es heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das wurde lebendig. Also ich lese, für mich ist Bibel nicht nur ein Buch, das ist für mich ein lebendiges Wort, es wurde wirklich real. Jesus brachte mich zum Vater, ich verstand, wer Jesus ist. Und so fing ich an, Bibel zu lesen. Das Wort Gottes interessierte mich. Ich wollte noch mehr. Ich hatte Hunger nach diesem Gott. Ich wollte mehr wissen, wer ist es? Und dann kam ich an den Punkt, wo Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und ich muss sagen, wenn ich Bibel lese, lese ich nicht wie ein Buch, sondern ich tue mich da richtig hineinversetzen. Ich ging diesen Weg mit Jesus und dachte, okay, heftig. Er wurde geschlagen, er wurde gefoltert, er wurde angespuckt, er war übrigens nackt. Und all das ertrug er und stellte mir diese Menge vor, wie wütend sie auf ihn ist, wie sie ihn ausstoßen, wie er dann alleine ist und dann so diesen ganzen Schmerz mit sich trägt. Und dann kommt der Punkt, wo dann Jesus am Kreuz hängt und dann zum Schluss sagt, Vater, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Boah, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Da habe ich keine Gänsehaut, aber ich dachte, was ist das für eine Macht? Was ist das für eine Macht, der dahinter steckt? Was ist das für eine Macht, die dahinter steckt, dass Jesus diesen Satz ausgesprochen hat? Und dann nahm ich meine Situation auch wahr, dieses, was ich erlebt habe. Und auf einmal war das so, als würde das so parallel nebeneinander sein. Und ich ging dann auch wieder zu Gott und sagte, Jesus, was ist das für eine Macht? Wie konntest du diesen Satz aussprechen? Und dann erklärte mir Gott, was eigentlich das, für oft haben wir das, dieses Wort Vergebung, verstehen wir so falsch. Also ich zumindest, ich spreche jetzt mal für mich. Ich dachte, für mich ist Vergebung vergessen, alles ist gut. Aber hinter diesem Wort vergeben steckt das Wort geben. Gib es ab. Es ist zu schwer. Deswegen bin ich gekommen. Ganz egal, und da kann ich jeden ansprechen, der hier ist. Wie gesagt, du musst den Völkermord nicht erlebt haben. Gib es ab, was es auch immer ist, was dir ein Leben schwer macht. Gib es am Kreuz ab. Deswegen ist Jesus gekommen, damit du leben kannst. Und ich spürte, Entschuldigung, das sind Tränen der Freude schon fast, weil Gott zeigte mir, dass 23 Jahre, auch wenn ich das alles erlebt und hinter mir hatte, aber dass 23 Jahre die Mörder noch mein Leben komplett kontrolliert haben. Wie Ängste, diese Ängste, Schuldgefühle und all das. Und durch dieses Geben am Kreuz, es tat ich ich sprach es aus. Ich gab es ab. Und ich merkte, dass das leichter wurde. Und ich merkte, dass ich nach so langer Zeit richtig wieder atmen konnte. Also vergeben heißt nicht vergessen, sondern das heißt, gib es ab. Weil wir erleben viel zu viel in dieser Welt, unser Bewusstsein, die speichert so viele Sachen, was du von Kindheit erlebt hast, vergessen hast, Langzeitgedächtnis. Und all das wissen wir manchmal nicht. Aber einmal zum Kreuz gehen und das abgeben, damit du es leicht hast und damit du wieder weitergehen kannst.
Du beschreibst das auch so, wenn ich es richtig gelesen oder in Erinnerung habe, dass dieses Abgeben mit Liebe zu tun hat auch, dass diese Liebe Gottes böse Handlungen von Menschen überdeckt.
Habe ich das so geschrieben? Das sind wir gerade überlegen. Eigentlich ist es so, wenn man vergibt, tust du eher viel mehr was für dich. Es ist viel mehr für dich. Was die anderen tun, das überlässt du es Gott. Er ist derjenige, der es handelt, also der das managen wird. Es ist eher viel mehr für dich, dass du einfach auch weitergehen kannst durch die Vergebung. Das Thema Vergebung ist so mir sehr am Herzen gewachsen, weil das einfach, es ist eine Befreiung. Das kann man auch mit Befreiung oder so eine Freisetzung also einfach frei aus diesem Gefängnis. So ist für mich Vergebung. So kann ich das am besten beschreiben. Und ja, also es tat sich einiges, also nicht von heute auf morgen, aber ich merkte, dass ich wieder besser schlafen konnte. Ich merkte, dass die Ängste, Ängste sind kaum noch da. Tatsächlich, das kann ich sogar fast zu 95% habe ich kaum Ängste in meinem Leben, weil ich einfach das gespürt habe, es ist ein Gott da, der da ist. Also er ist real, er weiß es. Für mich ist es dann, wenn ich Ängste habe oder wenn dieses Gefühl kommt, weiß ich, okay, du bist da, du kontrollierst mein Leben. Auch wenn etwas jetzt gerade mir passiert oder auch wenn gerade alles so pan oder wo man denke ich, nee, okay, für mich ist es eine Überraschung, aber du hast es vorher gewusst. Und du hast eine Antwort dafür. Also es ändert sich schon vieles, ja.
Wir haben ja dieses Format Live Talk auch für Menschen gemacht, die als Gäste, sage ich mal, herkommen oder zuschauen, die von Gott oder von Jesus noch überhaupt nichts wissen. Mhm. Ja, die vielleicht auch gar nicht wussten, was heute auf sie zukommt. Hättest du irgendwie noch eine Aussage oder ein Wort für diese Menschen, sage ich mal, die Jesus noch überhaupt nichts kennen, damit überhaupt nichts anfangen können?
Natürlich, also ich muss sagen, es ist immer wichtig, dass man auch diese Menschen versteht. Also ich war nicht immer mit Gott und manchmal braucht es auch alles seine Zeit. Aber was ich sagen kann ist, ich kann es verstehen, dass du da noch ein bisschen kämpfst, weil ich auch gekämpft habe. Gibt es diesen Gott wirklich? Ist er wirklich da? Aber ich kann nur sagen, wenn ein Mensch wie ich die solche Sachen durchgemacht hat und auch mit angesehen hat, wie die halbe Familie umgebracht und darüber hinaus es schaffen kann, da rauszukommen bis hin zur Vergebung, dann kannst du eigentlich auch sicher sein, dass es nicht meine Kraft ist. Ich kann dir nur sagen, ganz egal was ist, sprich, du kannst auch diesen Gott challengen, sage ich immer. Sprich zu ihm, sag, gibt's es wirklich, wenn es dich wirklich gibt? Also Gott, hör zu. Gott, hör zu. Und dieses Leben auf dieser Welt, in der wir uns befinden, glaube ich sogar fast fest daran, dass es ohne Gottes Kraft und Gottes Liebe fast unmöglich ist, weil es immer schwerer wird, wie man das auch immer merkt.
Vielen Dank. Du hast mir gesagt, du möchtest noch etwas aus deinem Buch vorlesen.
Sehr gerne. Also ich mache jetzt auch ganz schnell, aber ich habe gedacht, so ein bisschen ein paar... Moment. Ein paar Seiten, dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt. Also das Buch heißt, Steh auf, mein Kind, und geh, wie ich durch Gottes Stimme den Völkermord an den Tutsi in Ruanda überlebte und Freiheit fand. Haben wir noch Zeit? Okay. 6 Monate vorher, Oktober 93. Ich gehe in unsere Küche. Es riecht mal wieder verlockend gut hier. Meine Mama hilft unseren treuen Mitarbeiterinnen beim Kochen. Eine von ihnen rührt gerade in den großen Töpfen, die auf heißen Steinen stehen. Was gibt es denn? Frage ich und stelle mich neugierig auf die Zehenspitzen, um einen Blick in die Töpfe werfen zu können. Reis mit Isombe, dein Lieblingsessen, lächelt Mama mich an. Ich strahle zurück. Oh Mama, lecker, soll ich Papa schon mal zum Essen holen? Ich warte ihre Antwort gar nicht erst ab, sondern drehe mich gleich um und hüpfe leichtfüßig davon. Meinen Papa in dem großen Haus zu finden, ist gar nicht schwer, denn man muss einfach immer nur den Klaviertönen hinterherlaufen, die eine Klangspur durchs ganze Haus legen. Ich setze mich neben ihn auf den Klavierhocker und schaue bewundernd auf seine Finger. Sie sehen so aus, als hätten sie ein eigenes Leben, während sie sich schnell über die weißen und schwarzen Tasten bewegen. Nachdem mein Papa die letzten Töne gespielt hat, verharren seine langen, schmalen Finger noch kurz auf den Tasten. Die Musik hängt noch in dem Raum, verhallt nur langsam. Ich bewundere ihn dafür, dass er sich das Notenlesen und auch das Klavierspielen allein beigebracht hat. Na, Kadett, sagt er zärtlich und streicht mir liebevoll über den Kopf. Was hast du gerade gespielt, Papa? Frage ich. Ein Stück von Beethoven, das war ein sehr berühmter Komponist aus Deutschland. Aus Deutschland? Schön, dass meine große Schwester dort lebt, antworte ich. Verträumt schaut er auf die Klaviatur. So, und dann passiert viel. Dann kommen wir zum 11. April 94, gerade der Tag, den du gemeint hast. Nach dem Abschuss des Präsidentenjets am 6. April 94 erfasste eine Welle der Gewalt Ruanda. Radikale Hutu, sogenannte Interahamwe, begannen ihre Jagd. Die Interahamwe konnten Nachbarn, Arbeitskollegen oder sogar Freunde sein, die so radikalisiert waren, dass sie auf sadistische Art und Weise Tutsi umbrachten, einfach weil sie Tutsi waren. Sie hatten im Gegensatz zu Soldaten keine Gewehre, sondern waren mit Macheten und Knüppeln bewaffnet. Ungefähr 1 Million Tutsi verloren bei diesem Völkermord ihr Leben. Die Interahamwe und Soldaten bewachten die Grenzen, sodass niemand fliehen konnte. Sie spürten mit Hunden versteckte Tutsi auf und machten auch nicht Halt vor Kindern und Frauen. Auf brutalste Weise ermordeten sie. Sie gingen dabei strategisch vor und verschonten niemanden. Es wurde gefoltert, geplündert und vergewaltigt. Und das alles mit viel Prahlerei und hämischem Gelächter. Im Genocide Memorial Center in Kigali sind heute die Überreste von mehr als 250.000 Menschen begraben. Die Sonne wechselt sich mit den Schatten der Bananenblätter ab. Meine Füße wirbeln den Staub auf, der sich auf meiner Kleidung ablegt. Ich höre den Knall in meinen Ohren und drehe mich leider um. Ich sehe, wie unser Nachbar Gustav erschossen wird. Er kippt wie in Zeitlupe nach hinten um und Blut sprudelt aus seiner Nase und seinen Augen. Plötzlich spüre ich einen starken Druck und ich falle vornüber. Jemand drückt mich auf die Erde. Ist es Mama? Ich weiß es nicht, aber der Druck ist so stark, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Meine Hände liegen auf meinem Kopf und mein Kopf liegt im Staub. Ich mache mich so klein wie möglich. Um mich herum bricht das Chaos aus. Die Schüsse werden immer lauter und ertönen in kürzeren Abständen. Mal klingen sie näher, mal weit weg. Ich bekomme Panik und will aufstehen und wegrennen. Ich kann hier doch nicht einfach liegen bleiben. In diesem Moment höre ich eine kraftvolle, aber beruhigende Stimme. Sie ist stark und bestimmend und doch leise und zärtlich. Bleib liegen, bis ich dir sage, dass du wieder aufstehen kannst. Gleichzeitig verstärkt sich der Druck auf mir, so dass es mir überhaupt nicht möglich wäre, aufzustehen. Dann höre ich plötzlich ein kurzes, leises Rauschen und ich habe das Gefühl, eine Art Blase legt sich um mich. Ich höre die Schüsse immer noch, aber sie scheinen auf einmal gedämpft und weit weg zu sein. Es fühlt sich an, als würde mein Geist meinen Körper verlassen. Ich habe keine Angst mehr. Ich liege einfach da und fühle mich sicher und eingehüllt. An dem Tag ist dann da leider, wo vieles passiert. Dann passiert ganz viel, mein Fluchtweg, und beschreibe ich auch teilweise, also zum größten Teil. Und dann komme ich irgendwann mal nach Deutschland, August 94. Komm Marie, weil du heute deinen 10. Geburtstag hast, werden wir zusammen Zwetschgenkuchen backen. Ich zeig dir, wie das geht. Michael sieht mich erwartungsvoll an und trinkt dabei seinen letzten Schluck Kaffee aus. Da ich noch kein Deutsch verstehe, schaue ich meine Schwester Françoise fragend an und sie übersetzt für mich in Kinyarwanda. Doch danach habe ich noch mehr Fragezeichen im Gesicht. Was sind denn Zwetschgen? Frage ich verwundert. Das Wort kenne ich überhaupt nicht. Das zeige ich dir gleich, antwortete Michael, und Françoise übersetzt weiter. Aber dafür müssen wir erstmal in den Garten gehen. Die hängen nämlich noch am Baum. Aber wenn mich nicht täusche, sollten die ersten schon reif sein. Michael steht auf und deutet mir, mitzukommen. Barfuß laufe ich ihm durch den großen Garten hinterher, da für mich immer noch genauso riesig wirkt wie meine Ankunft vor ein paar Tagen. Meine nackten Füße hinterlassen Spuren im Gras, aber nur kurz, denn die Grashalme hinter mir richten sich in Zeitlupe wieder auf. Zwischen den Grashalmen wachsen weiße Blümchen mit einem gelben Punkt in der Mitte. Mich fasziniert jeder Busch, jede Blume. Ich saug alles in mich auf, will alles kennenlernen und wissen. Und dann beschreibe ich natürlich auch der Weg und wie das alles so für mich war, meine Rebellion und auch Pubertät-Dasein, was das bedeutet. Ich habe 23 Jahre lang mit Gott gerungen und gekämpft, weil ich nie verstehen konnte, wie er das Leid in meinem Leben und in Ruanda allgemein zulassen konnte. Als ich dann in einem fremden Land ohne meine leiblichen Eltern heranwuchs und mich zunächst nirgendwo so richtig zugehörig fühlte, wusste ich nicht mehr, wer ich bin und was ich kann. Falsche Glaubenssätze bestimmten von nun an mein Leben. Ich fühlte mich oft leer und unverstanden und sah keinen Sinn in meinem Leben. Ich war unzufrieden und voller Schuldgefühle, weil ich überlebt hatte und andere nicht. Ich verstand es einfach nicht. Als ich Jesus dann begegnete, brach mit ihm die Kraft der Gnade in meinem Leben aus. Die Stimme, die mich in Ruanda in die Freiheit geführt hatte, war die Stimme meines himmlischen Vaters gewesen. Und durch Jesus konnte ich nun jederzeit zum Vater kommen. Zu meinem himmlischen Vater, der mich heilen möchte, der mich nie im Stich gelassen hat und der mich durch mein ganzes Leben getragen hat und tragen wird. Durch Jesus lerne ich viel. Ich lerne, wie wichtig geistliches Wachstum ist und dass es weniger darauf ankommt, wie ich selbst die Dinge sehe, sondern wie er sie sieht. Jesus zeigt mir seinen und meinen himmlischen Vater, der mich liebevoll in seine Gemeinschaft aufgenommen hat, in seine Königsfamilie. Wir sind Prinzessinnen übrigens, wenn wir dann... Versuche ich immer wieder mir so vorzustellen. Also man ist eigentlich eine Prinzessin, ja. Ich lerne Gott aufrichtig zu lieben und nicht nur Ehrfurcht vor ihm zu haben, indem ich offen und ehrlich zu ihm bin. Ich lerne ihm zu vertrauen und ihm die Entscheidung zu überlassen, beziehungsweise immer nach seinem Willen zu fragen. Ich führe täglich Gespräche mit ihm und erlebe immer und immer wieder, wie er meine Fragen beantwortet. Mal ganz direkt und offensichtlich, manchmal anders als erwartet und nur wie durch ein leises Flüstern. Aber Gott spricht immer. Oft erlebe ich, dass halt die Leute wissen wollen, wie es jetzt heute in Ruanda aussieht. Ruanda heute. Heute wurde in Ruanda Einheit beschworen. Es gibt offiziell keine Hutu oder Tutsi mehr. Trotzdem ist jeder im Land irgendwie vom damaligen Völkermord betroffen. Man hat überlebt oder jemanden verloren. Man wohnt neben dem Nachfahren der Mörder oder im selben Dorf mit jemandem, der die eigene Familie getötet hat. Oder man muss sich mit eigener Schuld konfrontieren. Das Trauma und die Wunden sitzen tief und der Schmerz ist noch groß. Aber der Wunsch nach Heilung, Zukunft und Vergebung auch. Ruanda war früher schon das Land der 1000 Hügel, grün und mit besonders fruchtbaren Feldern. Jetzt gilt es außerdem als einer der saubersten und korruptionsfreiesten Länder Afrikas mit einem modernen Straßen- und Mobilfunknetz. Ruanda ist ein Land, das in jeglicher Hinsicht viel durchgemacht hat, aber auch eines gelernt hat, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Und mein größter Wunsch an Leser und allgemein an an jeden Menschen, der dieses Buch lesen kann oder liest. Mein Buch ist hier zu Ende und wenn es eine Sache gibt, die ich mir von Herzen wünsche, dann die, dass du nun sagen kannst, wenn ein Mensch das vergeben konnte, dann kann auch ich vergeben, was mir angetan wurde. Und wenn Marie diesen Schmerz überwinden und hinter sich lassen konnte, dann kann auch ich es mit Gottes Hilfe schaffen, ein neues, erfülltes Leben anzufangen. Genau dafür habe ich meine Geschichte aufgeschrieben. Und es ist mein Gebet, dass du durch sie den besser kennenlernst, der auch dir voller Liebe zuruft, steh auf, mein Kind, und geh.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Die Bilder noch.
Du hast uns noch ein paar Bilder mitgebracht.
Mhm. Dann genau, das
war sie. Wenn du dazu was sagen möchtest.
Genau, das bin ich. So, dass man halt so ein bisschen Vorstellung hat, wie das so ist. Das bin ich noch, da war ich, glaube 6 Jahre oder 7 Jahre alt, genau. Und das ist Großcousine, Kindermädchen, spielt auch eine große Rolle in meinem Buch, ist für mich eine Heldin, die hat ihr Leben wirklich riskiert für vieles. Genau, darüber schreibe ich noch, genau. Kannst du? Das ist meine Taufe, das ist die Mareike, die hat mich damals getauft. Das ist auch ein ganz tolles Erlebnis gewesen, vor allem sehr lustig. Genau. Das ist die alte Kirche. Da waren mein Vater und meine 2 Brüder haben sich da versteckt gehabt und mein Bruder ist da leider umgebracht worden. Das ist der Rest vom Haus, was noch uns fast ausgelöscht haben, haben sie das Haus auch komplett zerstört. Das ist 95, kurz danach. Da hinten sind Kaffeeplantage. Das ist die neue Kirche. Genau, ja, ist okay. Ja, und hier ist das Haus gestanden. Man muss sich vorstellen, das war früher, waren überall Häuser, die gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Aber ihr könnt sehen, wie schön grün halt Ruanda ist. Und die Hügel, die sieht man jetzt hier zwar nicht so gut, aber... Genau, hier ist, das sind Maisfelder und da hinten war das Haus. Das ist jetzt alles total zu. Also hier waren auch Häuser überall, die nicht mehr gibt. So ungefähr sieht's aus, wo ich herkomme. Also wie gesagt, das ist, ich sage immer gerne, man hat immer so ein bestimmtes Bild von Afrika. So ungefähr sieht es bei uns aus, wo ich herkomme. Und zwar muss das Haus von uns auf der anderen Seite gewesen sein und hast du so ein bisschen See. Und so sieht's ungefähr heute aus. Und das ist der Kivusee. Auf der anderen Seite ist Kongo. Das ist die Insel, genau. Spielt auch eine Rolle. Ja, da kannst du ruhig weitermachen. Ah, das war's, okay. Also ich hatte noch ein paar Bilder gerne mitgepackt, dabei gehabt, wegen Gorillas zum Beispiel. Also Ruanda kann man gerne einmal Gorillas angucken gehen. Das ist auch immer so der Highlight. Da kommen gerade ganz viele... Es soll sehr spannend sein. Dann verbringst du den ganzen Tag mit Gorillas, du schaust denen beim Essen zu, sie schauen dir beim Essen zu. Und dann gibt's immer einen ganz wichtigen Vermerk, wenn das Männchen kommt und das Weibchen ist in der Nähe, dann sollst du als Frau das Männchen nicht in die Augen gucken, sonst wird das Gorilla-Weibchen sehr eifersüchtig. Und das wollen wir nicht erleben. Also ähnlich wie bei Menschen auch. Genau. Vielen herzlichen Dank, Gottes segne euch. Und ich wünsche euch, dass ihr auch diesen Jesus kennenlernen dürft. Und ihr dürft dann auch wirklich, das liegt mir immer sehr stark am Herzen, also auch jetzt ist mein Leben nicht vollkommen und man hat immer Kämpfe zu kämpfen. Aber mit Jesus gehst du immer durchs Leben. Und ich bin auch weder fromm noch sonst irgendwas. Es ist nur wichtig, komm zu ihm, wie du bist. Und seine Liebe wird dich verändern. Gott segne euch. Danke.